Hier ist der Valley Talk. Heute haben wir uns nochmals einen Gast dazugeholt. Richard Socher ist der Mitgründer und Chef des KI-Unternehmens You.com aus Palo Alto. Richard ist gebürtiger Deutscher, ursprünglich aus Dresden, und er zählt zu den bekanntesten KI-Unternehmern im Silicon Valley.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Professor Groth reist wieder mal in der Weltgeschichte herum, deshalb ist er hiermit entschuldigt. Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche im Silicon Valley, magst du uns mal unseren Gast Richard Socher vorstellen?
Ja, Richard ist eine Art Wanderer zwischen den Welten, also zwischen Wissenschaft und Unternehmertum. Seine Doktorarbeit an Stanford, die von Andrew Ng und Chris Manning, beides Koryphäen in ihren Disziplinen künstliche Intelligenz bzw. Natural Language Processing, die war so exzellent, dass Richard nicht nur zum Unterrichten an Stanford eingeladen wurde, ihm wurde auch eine Professur in Princeton angeboten. Stattdessen hat er sich aber als Unternehmer selbstständig gemacht und sein Startup MetaMind wurde dann nach nur einem Jahr vom Softwarekonzern Salesforce übernommen. Dort stieg er bis zum Chefwissenschaftler auf und setzte mit seinem Kollegen Brian McCann und anderen ganz wichtige Akzente beim Kontextverständnis von Texten und auch für das Prompt Engineering for Large Language Models. Ende 2020 hat er dann mit dem Brian McCann sein Startup You.com gegründet, das ursprünglich als moderne KI-Suchmaschine konzipiert war.
Ja, und bevor wir zur KI kommen, Richard, am 5. November, da wird in den USA eine neue Präsidentin oder neuer Präsident gewählt. Einige Tech-Bosse haben sich auf die Seite von Donald Trump geschlagen. Ganz vorne mit dabei ist Elon Musk. Richard, was sagt dir dein Gefühl? Wer gewinnt die Präsidentschaftswahl in den USA?
Es scheint wieder mal sehr knapp zu werden. Häufig gewinnen in den USA am Ende nicht die Präsidenten mit den meisten Stimmen, sondern mit den meisten Stimmen in den richtigen Stellen. So der Popular Vote statt nur basierend auf den Bundesstaaten und wie viele Stimmen jeder Bundesstaat hat und so weiter, kommt nicht immer das Gleiche daraus. Und am Ende hängt es manchmal wirklich von 5.000 oder 8.000 Leuten irgendwo in hinter Pozumuckel, Florida, ab, wer am Ende das gesamte Ding gewinnt. Und so wird es wahrscheinlich auch wieder aussehen. Also es hängt sehr an der Balance.
Dann heißt es, dass vermutlich Donald Trump gewinnen wird.
Es kann sein, ja. Also es können beides ist momentan möglich.
Und was sagst du dazu, wenn der neuer Präsident werden würde? Neuer alter Präsident?
Ich bin KI-Experte und kein Politikexperte. Also keine zu großen Statements.
Was würde denn das für dein Gebiet bedeuten, für die KI-Welt, für die Tech-Welt, wenn Trump Präsident wäre?
Ist kompliziert. Wir sehen in den letzten paar Jahren, haben wir jetzt mehrere Firmen, KI-Firmen gesehen, die so sehr komische Exit-Strategien nachverfolgt haben, dass sie die Chefs des Startups hören auf in ihrem Startup, gehen zu der Firma, der größeren Firma. Amazon, Google, Microsoft haben alle jetzt sowas, so eine Firma quasi gekauft, aber dann die Firma gibt's dann noch, aber die lizenzieren ihre Technologie und dann existieren sie theoretisch weiter, aber sind jetzt nur noch so eine Hülle. Und das hängt davon ab oder basiert darauf, dass Antitrust halt sagt, die großen Firmen sollen eigentlich gar niemanden mehr kaufen. Und das tut auch so ein bisschen dem Startup-Ökosystem nicht gut, dass man nicht mehr so ein sauberes Exit haben kann, dass die ganze Firma einfach sauber gekauft wird von einer anderen großen Firma und diese ja Acquihires plus Licensing und sowas dann kommt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger problematisch sein unter Trump. Er wird wahrscheinlich weniger Probleme haben mit großen Firmen und Antitrust, was er wird wahrscheinlich versuchen, dass verschiedene Institutionen in den USA abzubauen, zu reduzieren, wahrscheinlich weniger Steuern für die reichen und großen Firmen durchbringen, sodass die noch schneller wachsen können. Aber also es könnte an vielen Stellen interessant werden. Leider hat Harris's Kampagne auch gesagt, sie wollen vielleicht unrealized gains versteuern. Also wenn ein Startup-Gründer sehr viel theoretisches Geld hat, was aber halt nicht liquide ist, müsste das dann auch versteuern. Das in schlecht durchgeführten Varianten könnte das gesamte Startup-Ökosystem komplett zerstören. Aber meine Hoffnung ist, dass das dann ein bisschen reduziert wird und vielen Stellen nicht so stark implementiert wird. Denn man kann leider nichts von seinen theoretischen Bewertungen kaufen. Und wenn man dann aber dafür besteuert wird, geht man einfach pleite. Also ja, das wäre ziemlich super optimal.
Dann lassen wir die Politik jetzt mal beiseite und reden über dich und deine Firma. Was macht U.com eigentlich und wie hebt sich U.com vom Wettbewerb ab?
Ja, U.com startete als Suchmaschine, wurde dann eine Antwortmaschine und ist mittlerweile eine Produktivitätsmaschine. Was bedeutet das? Wir haben festgestellt, dass viele simple Suchanfragen, wer hat bei dem Fußballspiel gewonnen, wann ist Thanksgiving, wie alt ist Trump, wie ist das Wetter morgen? So einen ganzen Fragen kann man wenig machen, um 10-mal besser zu sein als in Google. Aber wenn ein Analyst, ein Forscher, ein Marketing, ein Vertriebler, ein Service-Mitarbeiter, wenn die komplexe Fragen haben über die Welt, über ihre Produkte, über ihre Prozesse, da kann man am Ende wirklich 10-mal besser sein. Und deswegen haben wir festgestellt, okay, wir arbeiten mehr und mehr mit sogenannten Agents, also KI-Programmen, die auch Aktionen ausführen können dich, die können programmieren, die können für dich suchen und die können am Ende dir die Arbeit abnehmen. Und deswegen nennen wir uns eine Produktivitätsmaschine. Wir fokussieren uns vor allem auf Firmen, wo die Genauigkeit der Antworten wichtig ist, wo es wichtig ist, dass die Quellenangaben, die Zitierungen auch akkurat sind. Und daher haben wir freuen wir uns sehr, dass wir zum Beispiel letzte Woche oder was diese Woche es announcen konnten, dass dpa, die Deutsche Presseagentur, mit uns arbeitet. Wir haben eine der größten deutschen Versicherungsgesellschaften auch. Wir haben eine der größten Hedgefonds der USA. Wir haben viele große Universitätssysteme, Cybersecurity-Firmen, Biotechnologie-Firmen. Alle Firmen, die wirklich genaue Antworten haben wollen, also die Accuracy, dass die auch hoch ist, die arbeiten letztendlich mit uns auf sowohl ihren privaten Daten als auch den öffentlichen Webdaten.
Und um auf den Teil der Frage von Markus zurückzukommen, wie hebt ihr euch denn nun vom Wettbewerb ab? Was könnt ihr jetzt anders machen oder vielleicht auch besser machen als OpenAI oder Anthropic?
Drei Sachen. Das erste ist die Genauigkeit. Wir haben einfach bessere Antworten. Und man kann mit generativer KI sehr schnell einen kleinen Prototypen zusammenbasteln und sagen, oh, schau, das kann ich auch. Das ist ja gar nicht so schwierig. Funktioniert. Hier ist ein schönes Beispiel. Das Beispiel ist glücklicherweise perfekt. Und dann denkt man, jetzt hat man es. Und wir haben auch einige Firmen, einige unserer Kunden, die ihre eigenen Systeme erst so entwickelt haben und dann aber festgestellt haben, na gut, jetzt ist es aber halt nur 60-70% genau. Und die Quellenangaben stimmen manchmal gar nicht. Da klickst du auf die Quellenangabe und die geht wo ganz anders hin. Und es hat nichts mit dem Fakt zu tun. Also du kannst denen auch weniger besser vertrauen, wenn sie sogar der Fakt eine Quellenangabe hat. Und diese Firmen realisieren dann irgendwann, okay, U.com hat es geschafft und ist nicht mehr 60-70% genau, sondern 95% genau. Und sagt sogar auch manchmal, ich weiß es nicht. Das ist auch ein Detail, was häufig sich verliert. Viele andere Firmen halluzinieren dann einfach so ein bisschen, wenn sie was nicht wissen. Wir sagen, die Antwort gibt's so nicht zu finden. Und dann arbeiten wir halt auch mit den Firmen, haben unser ganzes System so eingestellt, dass sie Consumption-based oder Seed-based Licenses bezahlen können. Also entweder nur das bezahlen, was sie auch nutzen oder halt pro Person. Dann machen wir Workshops, um sie auch wirklich zu aktivieren. Und dann tun wir diese Agents für sie implementieren, damit sie komplette Arbeitsprozesse vollständig automatisieren. Und da haben wir jetzt Kunden, die sagen, wow, das hilft mir. Spart uns 6-25 Stunden pro Woche in der Arbeit, die ich vorher machen musste.
Voll aus. Und Richard, wie macht ihr das, dass euer Large Language Model genauer ist? Was macht ihr anders als die anderen?
Ja, es geht nicht nur um das Large Language Model. Man kann sich das Large Language Model so ein bisschen vorstellen wie ein neues Betriebssystem. In einem Betriebssystem und in einem Computer gibt es eine CPU. Und die CPU ist sehr wichtig. Aber der RAM ist auch wichtig und die Festplatte ist auch wichtig und die Internetverknüpfung ist auch wichtig. Und die Antwort, die man bekommt, hängt nicht nur von der CPU ab. Die hängt auch davon ab, was für Daten man in sie reinfüttert. Und so ähnlich ist das bei Large Language Models auch. Das ist Garbage In, Garbage Out, nennt sich das. Man muss also als erstes anfangen, eine gute Suchmaschine zu haben. weil die Suchmaschine tut das gesamte Internet erstmal rausfiltern und die das Large Language Model tut ja am Ende das alles zusammenfassen. Aber wenn du der Zusammenfassung Müll reingibst, dann fast kann das nicht den Müll ins Gold verwandeln. Und daher ist
es wichtig. Aber Richard, jetzt seid ihr kein Google, kein Riesenkonzern, der weltumspannend mit Millionen Bots das Internet sekündlich absurft. Wie macht ihr das? Wo kriegt ihr eure Daten für die eigene Suche her? Zapft ihr Google an? Zapft ihr Bing an? Worauf basiert quasi eure Technologie?
Wir tun in der Tat auch selber das Internet crawlen und haben dann verschiedene Partner, die wir auch nicht groß beschreiben wollen, für die Teile des Internets, die wir nicht selber crawlen. Und dazu kommt dann aber auch, dass du natürlich auch die KI-Forschung um das OLM drumherum machen musst. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Konversation mit der KI, du redest über Salesforce und irgendwann fragst du, oh, wer ist deren CEO? Wenn du jetzt die Frage, wer ist deren CEO, innerhalb dieser längeren Konversation zu deiner Suchmaschine schickst, kommt nichts Sinnvolles bei raus. Das ist eines der typischen Beispiele, wo die ganzen Prototypen am Ende einfach nichts sinnvoll zurückgeben und nicht genau sind. Du musst es also basierend auf der gesamten Konversation, einem gesamten Chat, jede Frage umformulieren in teilweise mehrere verschiedene Suchanfragen und die dann an deine Suchmaschine schicken. Und die Suche muss dann halt dir gute Resultate und viele Resultate zusammenbringen, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die richtigen Informationen in den Ergebnissen drin sind und das dann schnell zusammenfassen. Also wir nennen das Query Rewriting, also die Suchanfragen umschreiben, basierend auf der Konversation, damit die Suchmaschine am Ende sinnvolle Sachen zurückgeben kann. Das ist einer der vielen Stellen. Man muss die Prompts dynamisch konfigurieren. Man muss sich aussuchen, welches Sprachmodell, welches LLM nutzt man für welche Frage. Es sind nicht immer die gleichen und so weiter. Also es gibt zig Dutzend Module, um diese Technologie reif zu machen für richtige Produkte.
Ja, das hört sich sehr aufwendig an, Richard, und wird sicherlich auch einiges kosten, ne? Du hast gerade weitere 54 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, was die Gesamtfinanzierung, ich glaube, auf rund 100 Millionen Dollar bringt. Wie schwierig oder wie leicht war denn das Fundraising? Wie ist denn das Klima momentan bei Investoren?
Insgesamt ist das Klima kompliziert. Makro ist es weniger stark und in der KI ist es dann auch kompliziert. Viele sagen, okay, die großen Firmen, da tun wir einfach immer mehr Geld mit reinpumpen. Ist auch unklar. Manche kleine KI-Startups tun dann auch direkt in ihrer Seed-Runde, also ihrer ersten Anfangs-Investitionsrunde, erstmal 100, 200 Millionen raisen. Das gibt's auch noch. Ich leite auch ein AIX-Fund, also ein Venture-Fund namens AIX Ventures. Wir tun normalerweise nicht in diese Unicorn-Seed-Rounds investieren, denn da kombiniert man das Risiko von Seed Rounds mit dem Return Profile von Late Stage Rounds, späteren Investitionsrunden, was dann im Erwartungswert suboptimal ist für Investoren. Aber insgesamt ist natürlich alles sehr, sehr spannend mit der KI. Wir tun jetzt auch immer mehr uns auf unseren Umsatz konzentrieren. Der Umsatz hat sich jedes Quartal mehr als verdoppelt dieses Jahr. Und wenn wir das dieses im vierten Quartal nochmal machen, dann fängt es an, wirklich ja meaningful zu sein.
Wir hören immer wieder, nicht nur im Silicon Valley, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis von generativer KI in Anführungszeichen schwierig ist. Es gibt Analysten beispielsweise, die von Goldman Sachs, die sagen, KI produziert völlig überzogene Kosten und hat keinen wirklich dahinterstehenden großen Nutzen, der diese hohen Kosten rechtfertigen würde. Wie siehst du das? Wie begegnest du solchen Argumenten?
Die generative KI ist insbesondere hilfreich, wenn es sehr lange dauert, ein Artefakt zu kreieren, es aber sehr kurz, es nur dauert oder sehr schnell ist, zu verifizieren, ob dieses Artefakt sinnvoll ist. Beispiel, es dauert sehr lange, eine Illustration zu malen, aber man guckt sie sich an und innerhalb von 1-2 Sekunden sagt man, ja, das sieht gut aus, so will ich es oder nicht. Das ist also super für die generative KI. Wenn man zum Beispiel ein 25-Seiten-Dokument kreieren lässt von der KI und dann hat man keine Quellenangaben, die Quellenangaben, die man hat, sind falsch. Man kann ihr nur 70% vertrauen und man weiß aber nicht, welche 70%, weil die Quellen auch Quatsch sind, dann nutzt generative KI immer weniger. Und dieses Ratio von Kreierung und Identifizierung, der Sinn der Genauigkeit wird immer schwächer. Und deswegen, ja, da ist in der Tat, gibt sehr viel Hype. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, momentan einen konstruktiven Optimismus an den Tag zu legen und zu sagen, es funktioniert nicht an allen Stellen, aber es ist ganz offensichtlich, dass diese Technologie unser gesamtes Leben und insbesondere unsere gesamte Arbeit sehr, sehr stark verändern wird. Und da gibt es zwar so ein paar Hype-Bubbles da oben drauf, aber insgesamt steigt die Genauigkeit, steigen die Fähigkeiten dieser Technologie immer mehr. Und es wäre sehr, sehr falsch für Firmen und Länder zu sagen, ja, das ist alles nur Hype, da müssen wir nicht mitmachen. Es ist wie wenn du sagst, 1999, das Internet ist alles Hype, .com ist alles Quatsch, oh, Petfood gibt's nicht. Aber guess what? Amazon hat damals angefangen, Google hat damals angefangen, Facebook und so weiter, die kamen alle. Und in der Tat, jetzt 20 Jahre später, sind sogar in .com viele der Sachen am Ende doch wahr geworden. Mhm.
Wir haben erlebt, dass OpenAI gerade mal wieder frisches Kapital eingesammelt hat. Angeblich kommt das Unternehmen aus San Francisco jetzt auf eine Bewertung von rund 157 Milliarden Dollar. Ist das übertrieben oder unterbewertet?
Weiß ich nicht. Es ist natürlich ganz klar, dass OpenAI unglaublich viel der Welt gegeben hat und gezeigt hat, dass die Technologie, die wir schon hatten, die ich auch teilweise mit selber erfunden habe, wie das Prompt Engineering, was ich 2018 mit meinem Team erfunden habe, das, und sie auch das zitiert haben in ihren Papers, das ist schon unglaublich, was sie das geschafft haben für die Welt. Ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen, dass wenn KI-Firmen nur die Foundational Models als APIs abgeben, dann sind sie so ein bisschen wie Telekommunikationsfirmen. Telcos kreieren zwar unglaublich viel Wert, aber letztendlich, wenn ein Uber-App ist nur möglich mit dem Internet auf dem Handy, aber die Telekommunikationsfirma, die das Internet auf dem Handy gibt, hat nicht einen großen Vorteil von der hohen Bewertung von der Uber-App. Und so ähnlich werden die LLMs wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren. Es wird wahrscheinlich 1, 2, 3 Firmen geben, die wirklich sehr, sehr groß werden können und diese Infrastruktur bereitstellen. Aber dank Open Source und Facebook Meta wird der Preis immer weiter nach unten gedrückt. Es wird commoditized wird immer schwieriger, damit sehr viel Geld zu verdienen. Aber OpenAI ist halt nicht nur Infrastruktur, die haben auch 100 Millionen Nutzer und machen 20 Milliarden Umsatz pro Monat. Also ist schon ziemlich beeindruckend.
Du hast es ja schon erwähnt, Richard, die Internetrevolution hat ja eine ganze Menge neue Unternehmen hervorgebracht, darunter auch Google oder Facebook, Meta. Bei der KI-Revolution, wenn wir uns da so das anschauen, also für mich sieht das so aus, als einfach nur die bestehenden Tech-Giganten größer werden. Du hast ja vorhin erwähnt, hier diese Zombie-Firmen, die da übernommen werden von Big Tech. Und selbst OpenAI kann man ja eigentlich schon fast als Tochterunternehmen von Microsoft sehen. Wie siehst du das? Gibt es da noch eine Chance für einen neuen, selbstständigen KI-Giganten, eine ganz neue Marke, von der wir noch nichts gehört haben?
Auf jeden Fall. Der ganze KI-Markt, es ist ein bisschen wie der ganze Internetmarkt, ne? Irgendwann wird KI halt überall drin sein, in jeder App, in jedem Browser und in jedem Haus. Wir werden das irgendwann sehen wie Elektrizität oder vielleicht infrastrukturmäßig wie eine Datenbank. Keiner fragt jetzt noch, oh, welche Datenbank nutzt du? Es geht halt darum, was packst du in die Datenbank mit rein? Aber es gibt trotzdem noch Oracle und IBM und viele große Firmen. Und die wird es auch noch sehr lange geben. Also so schnell verändert sich dann auch nicht die ganz großen Umschwünge.
Deutschland hat viele Talente im Bereich KI, aber irgendwie hat es bislang nicht zu einem großen Player gereicht auf dem Markt. Frankreich hat zumindest Mistral und mischt da mit. Wie ist das aus deiner Beobachtung? Siehst du das genauso, dass Deutschland da etwas hinterherhinkt? Und wenn das so ist, woran liegt das?
Ja, es ist kann man nicht groß sagen, dass Deutschland stark mit dabei ist. In der Tat gibt es halt einfach keine große deutsche KI-Firma, die weltweit bekannt ist. Und woran liegt das? Ich wünschte, ich würde die genaue Antwort kennen. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus erstmal so einer deutschen Grundskepsis. Sobald was Neues kommt, und ich kann mich auch selber noch daran erinnern, als das erste iPhone damals rauskam, dachte ich, ich bin ein haptischer Mensch, ich brauche so ein Keyboard. Das ist ein Hype, der geht dann auch vorbei. Leider muss ich zugeben, das hat mich wahrscheinlich auch jahrelang verlangsamt in meinem eigenen Denken. Und mittlerweile hat das Silicon Valley mich so ein bisschen angesteckt mit diesem, ich nenne ihn jetzt momentan, konstruktiven Optimismus. Und das ist einfach, auch wenn man manchmal denkt, vielleicht ist es doch Quatsch als Deutscher und erstmal alles Grundskepsis, ist alles Hype und Schnulli. Aber wenn man sagt, okay, jetzt, aber was wäre, wenn du falsch damit liegst? Was wäre, wenn diese Technologie doch hilfreich sein könnte, wenn du sie nur ein bisschen verbesserst an den und den Stellen? Und diesen Optimismus und konstruktiv durchzuführen, das ist Alpha. Das hilft dem Silicon Valley ständig mit voranzukommen und mit dabei zu sein an ganz vielen neuen Innovationen. Und Deutschland hat den leider nicht.
Was ist da bei dir passiert, Richard? Erinnerst du dich noch? Wann ist der Schalter gekippt und du hast gesagt, ja, vielleicht sollte ich nicht so typisch deutsch sein und alles durch die skeptische Brille beobachten, sondern ich gehe da jetzt nach vorn mit. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder irgendetwas, wo du sagst, da hat sich meine Einstellung geändert?
Nicht jetzt, es gibt nicht ist ein bestimmtes Schlüsselerlebnis. Es gab ganz viele, an vielen Momenten, wo ich das festgestellt habe. Hier ist eine interessante Story. Ich habe mit einem der Mitbegründer von OpenAI eine Wette, die wir vor 7 Jahren oder so in der KI-Konferenz gestartet hatten. Er war anfänglich mit dabei. OpenAI ist auch immer noch dort. Er sagte, wir werden die Superintelligenz in 10 Jahren haben. Und ich so, auf keinen Fall, so schnell wird das nicht gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde die Wette wahrscheinlich immer noch in 2-3 Jahren oder so gewinnen. Aber er hat ein paar $100 Millionen damit verdient und ich gewinne meine $1,000, um mit bei der Wette zu gewinnen. Aber wer gewinnt am Ende letztlich? Vielleicht nicht die Wette, so wie wir das alles definiert haben, aber da konstruktiv optimistisch mit dran zu arbeiten, war sehr hilfreich. Und das ist nur eine von vielen Geschichten und dann letztendlich auch meinen eigenen Entwicklungen. Ich meine, ich habe an der KI auch jahrelang stark geforscht und wie gesagt, Wortvektoren mit erfunden und das Prompt Engineering, dass man ein Modell hat. Und ich finde das alles super spannend. Und das hat sich so dann über die Jahre, diese Grundskepsis, immer mehr abgelehnt. Das ist so ein bisschen im Silicon Valley. Dazu kommt natürlich auch noch in Deutschland, es ist unglaublich viel Regulierung. Ich hoffe, das Gesetz kommt jetzt bald raus, dass man nicht mehr Startup-Mitarbeiter für ihre nicht liquiden Startup-Optionen gleich besteuert. Das hat natürlich das gesamte Startup-Ökosystem total abgetötet, bis dieses Gesetz jetzt endlich rauskam. Er hat gesagt, bei der Kabinettssitzung mit Frankreich und Deutschland und Macron und Scholz vor circa einem Jahr wurde mir gesagt, das kommt jetzt bald wirklich raus in Deutschland. Aber das hat natürlich jahrelang verhindert, dass die wenigen deutschen Startup-Mitarbeiter, die eigentlich erfolgreich waren, dann auch Multimillionäre wurden und dann auch in andere Startups investieren konnten. Weil man einfach gar nicht die Option hatte, weil der Staat das schon verboten hat, dass man überhaupt sich das leisten konnte, Mitarbeiter zu werden in einem Startup. So, und da gibt's so ein paar Regulierungen, die jetzt hoffentlich sich verbessern. Und dann dazu kommt auch noch so ein bisschen halt einfach eine Risikobereitschaft und dann aber auch dazu, wenn es halt nicht klappt, dass man auch nicht dann von der Polite Society, also der Gesellschaft, geächtet wird, wenn es mal nicht klappt mit einem Startup und man dann auch weiter nochmal probieren darf. Letztendlich bei Startups geht es selten darum, wie häufig das pleite gegangen ist. Es geht nur darum, dass am Ende eins wirklich funktioniert hat. Und wenn du 3 Startups machst und eins ist ein Multimilliardenunternehmen und 2 davor gehen pleite, ist auch egal für die Welt und für dich. Aber das ist so ein Mindset, was einfach in Deutschland schwierig ist, auch teilweise weil halt, wenn eine Firma pleite geht, ist es halt auch schwierig, da zurückzukommen.
Jetzt ist ja ein immenser Wettbewerb bei KI, also nicht nur in Nordamerika, auch mit China. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Probleme mit dem Mindset auch in Deutschland. Ist denn aus deiner Sicht der Zug für Deutschland bei KI schon abgefahren oder sagen wir mal zumindest, oder kann man ihn noch einholen?
Ich bin ein Optimist. Ich glaube, keine Züge fahren jemals ab. Du kannst immer noch eine Internetfirma bauen und alles. Und auch eine Mobile-App-Firma gibt es auch noch, obwohl Mobile-App jetzt natürlich immer schwieriger wird. Also der Zug wird nie abgefahren sein, aber er fährt natürlich langsam immer weiter weg und es wird immer schwieriger, da wirklich mit dabei zu konstruktiv mitzugestalten. Ich meine, Deutschland hat in der vorherigen industriellen Revolution so viel erfunden, die neuen Motoren und so weiter, aber ich sehe halt häufig, wie gesagt, erstmal Skepsis, dann zum Zweiten denken erstmal alle, okay, aber warum, wenn die KI jetzt so viel Elektrizität benutzt, dann ist es schlecht für die Umwelt und das ist, ich liebe auch die Umwelt und es ist wichtig, aber es gibt manchmal so viel Umweltgedanke, dass man sich gar nicht mehr darüber nachdenken kann, was man eigentlich konstruktiv mitgestalten könnte mit der KI, weil sie ja Elektrizität benutzt und so. Also es ist manchmal fast ein bisschen zu viel an nur Downsides und nicht Upsides darüber nachzudenken.
Lass uns noch über eine weitere Downside reden, vor allem eine typisch deutsche Downside, die Technologieangst. Kalifornien ist gerade damit gescheitert, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das die Sicherheit von großen KI-Modellen überwacht hätte. Im Silicon Valley, da war dieses Gesetz umstritten. OpenAI und Andreessen Horowitz, die waren zum Beispiel dagegen. Unser Freund Elon Musk und Geoffrey Hinton, die waren dafür. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wiederum hat sein Veto gegen dieses Gesetz eingelegt, wobei unklar ist, ob das Gesetz für ihn zu weit ging oder nicht. Auf welcher Seite steht deine Firma You.com und was wäre ein gangbarer Weg, um Sicherheit bei den KI-Modellen sicherzustellen?
Ja, ich fand es sehr gut, dass er das Gesetz gevetoed hat, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. KI wird nicht gefährlicher, je mehr Parameter sie hat. Sie wird gefährlicher, wenn die Anwendungen schlecht implementiert sind. Und deswegen macht es keinen Sinn, die KI im Abstrakten zu regulieren, sondern KI, ähnlich wie das auch keinen Sinn macht, das Internet oder einen Computer im Abstrakten zu regulieren. Stellt euch vor, jemand sagt, okay, schau hier, im Internet gibt es illegale Inhalte, auch ganz grauenhafte, die auch glücklicherweise illegal sind. Aber man könnte jetzt natürlich sagen, na gut, weil es im Internet illegale Inhalte gibt, dann müssen wir einfach sagen, die Internetverbindung darf nur sehr langsam sein und die Festplatten müssen nur sehr klein bleiben, damit man nicht zu viele illegale Inhalte, gefährliche Inhalte da teilen kann oder zu Hause speichern kann. Oder man sagt einfach, diese Inhalte sind halt illegal, aber man kann trotzdem eine große Festplatte und schnelles Internet haben. Und so ist das mit der KI auch. Man kann ein kleines Modell haben, was direkt auf einem Roboter läuft, der dann sagt, okay, ich will jetzt auf ein Ziel schießen. Und das Modell kann wenige Parameter haben, schlecht implementiert sein und ganz negative Konsequenzen haben und muss auf jeden Fall reguliert werden. Aber nur abstrakt große Modelle zu regulieren, die noch gar keine richtige Anwendung haben, verlangsamt nur die gesamte KI und wird wahrscheinlich viele der positiven Anwendungen verhindern.
Was wäre jetzt ein gangbarer Weg, also die Anwendungen besser zu überwachen oder was müsste geschehen?
Genau, ja, Anwendung. Ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass ein KI-Auto einfach auf der Straße rumfahren darf. Das muss reguliert werden, damit KI-Autos zertifiziert werden, bevor sie auf die Straße dürfen, damit ein KI-Chirurg, ein KI-Radiologe muss zertifiziert werden, dass er genau ist. Eine KI-Anwendung, die irgendwo im Polizeiwesen angenutzt wird, muss natürlich sehr, sehr stark darauf geachtet werden, dass die nicht übelst rassistisch oder sexistisch ist und so weiter. Also wo KI Anwendungen hat und wo KI konkret das Leben von Menschen, deren Karrieren, deren Rechtssicherheit und so weiter beeinflusst, allgemeine persönliche Sicherheit beeinflusst, muss KI reguliert werden, aber nicht im Abstrakten. Ähnlich wie wir nicht im Abstrakten CPUs, RAM, Internetgeschwindigkeit oder Festplatten regulieren.
Wenn jetzt KI eine Menge Jobs ersetzen sollte und nicht genügend neue oder andere entstehen, Was bedeutet das für die Gesellschaft? Es gibt ja eine Menge düstere Szenarien, aber es gibt natürlich auch eine Zukunft, wie sie beispielsweise Elon Musk beschreibt, wo es künftig dank Robotern und KI alles im Überfluss gibt. Wie siehst du das?
Wenn man wahrscheinlich vor 150 Jahren Menschen gesagt hätte, hey, statt 90% von euch müssen nur noch 5% von euch in der Landwirtschaft arbeiten. Denn vor über 150 Jahren haben über 90% aller Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen, damit genügend Essen es gibt. Und wenn man denen gesagt hätte, da kommt irgendwann eine riesengroße Maschine und wenn die dich in den Weg stellst, wird die dich platt machen. Und die nimmt den Job von 90% von allen euren Menschen, nimmt dir den Job weg. Und da würden nie, dann hätten die auch alle gesagt, naja, da brauchen wir doch keine anderen Jobs mehr, dann haben wir nur noch Überfluss. Wir haben Überfluss und wir haben immer noch viele Jobs. Und so wird das langfristig, bin ich sehr optimistisch, auch für die Menschheit. Wir werden noch mehr Überfluss haben. Wir haben mittlerweile alle flüssiges Wasser, wir haben Elektrizität, es gibt Essen im Überfluss an vielen Stellen und meistens ist es eine politische Frage und Kriegs- und politisch insgesamt Frage, wenn es nicht genügend Essen gibt an manchen Stellen in der Welt. Aber es ist keine technologische Frage mehr. Wir haben genügend Ressourcen, um die ganze Menschheit sehr gut auszustatten mit Grundbedürfnissen. Und die KI wird noch mehr Grundbedürfnisse erfüllen und am Ende uns erst noch produktiver machen und irgendwann an manchen Stellen vielleicht auch faul, weil wir gewisse Sachen gar nicht mehr machen müssen. Aber Menschen werden immer neue, coole Jobs finden. Kann ich vorhersagen, welche Jobs in 150 Jahren es gibt? Nein, hätte ich auch wahrscheinlich, wenn ich einen Traktor erfunden hätte vor 150 Jahren, hätte ich auch nicht sagen können, ja, da wird es irgendwann einen Social Media Marketing Manager geben, der hilft, dass du viral groß auf so einer YouTube-Plattform kommst. Kann ich nicht. Mhm. Kann wahrscheinlich niemand. Wir können so ein bisschen Science Fiction machen. Ich habe ein paar Ideen. Es wird wahrscheinlich mehr Entertainment geben. Man will sich wahrscheinlich, klar, kann ein Roboter wahrscheinlich am Ende mit 50 Füßen und ultraschnell noch besser Fußball spielen, aber wird wahrscheinlich weniger Menschen interessieren, sich das Fußballspiel anzugucken, wenn so ein Überroboter ständig Tore rausballern kann, von einem Tor gleich direkt ins andere mit 200 km/h. Geht natürlich alles, aber Menschen werden weiterhin viele Ideen haben, viel Entertainment haben wollen, neue Karrieren entwickeln und so weiter.
Richard, du bist jetzt schon seit über 10 Jahren im Silicon Valley. Wenn du mal so vergleichst, als du hierher gekommen bist, wie sah da dein Alltag aus? Mit welchen Online-Tools, Software, Apps hast du dich umgeben? Und was hat sich jetzt im KI-Zeitalter für dich geändert, wenn du so morgens deinen Computer anknipst und dich vor einen Computerscreen setzt?
Als ich in Silicon Valley kam, hatte ich so ein paar tausend Euro auf meinem Konto, also im einstelligen Bereich, und war ein Doktorand und lebte auf so circa $900 monatlich nach Miete und Steuern und habe eigentlich nur gearbeitet auf dem Stanford Campus, fast jeden Tag, 100 Stunden teilweise pro Woche, und habe nicht so viele Apps groß benutzt und ja, habe mich vor allem im Terminal, Linux und Rechnern programmiert, vor allem an der KI. Mittlerweile nutze ich auch viele der normalen Apps, die das Leben einen vereinfachen, Amazon, Uber Eats, Instacart. Ich gehe kaum noch in Supermärkte rein, es wird mir auf meine Ranch geliefert, dank der Gig Economy. Und also Apps nutze ich noch, Slack nutze ich immer mehr, auf meinem Team, U.com natürlich für Antworten und Produktivitätssteigerungen. Pandora nutze ich immer noch, mag ich auch. Tesla, muss ich auch sagen, ja, die Apps für das Auto und meine Batterien am Haus, die über die Solarzellen gefüllt werden, sehr, sehr hilfreich. Ich habe eine App für meinen Cold Plunge, also so ein Bad, was kalt ist, kaltes Wasser. Kaltwasser, Badewanne, hat ein cooles App und so weiter. Also nichts jetzt so unglaublich Verrücktes in terms of Apps.
Du bist kein Couch-Potato, du bist schlank und rank. Das heißt, du bist nicht die ganze Zeit zu Hause, sondern du gehst auch mal raus und lässt dir nicht nur Sachen liefern, sondern du bist auch aktiv und gehst, wenn du sagst, du wohnst auf einer Ranch, dann gehst du sicherlich auch bei dir in der Umgebung wandern und die Landschaft genießen.
Wir wandern sehr häufig am besten auch mit anderen, während wir, dass wir über die Arbeit auch reden können, während wir wandern. Aber egal, jedes Wochenende.
Kriegst du da deine Ideen her, wenn du mit anderen Leuten wandern gehst und einfach, wenn man sich so unterhält?
Manchmal, ja. Meisten kommen einfach so vom Sitzen und Denken, aber viele auch von Gesprächen. Ich liebe so Walking Meetings, also Gespräche, wo wir beide zusammen halt rumlaufen können. Oder mehr als zwei, vielleicht auch drei. Danach wird es ein bisschen schwieriger mit dem Laufen. Und ich mache jedes Wochenende so ein Murph-Workout.
Was ist das?
Da tut man eine Meile rennen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 schwarze Kniebeuge und nochmal eine Meile rennen mit 20 Pfund, also circa 10 Kilo extra Gewicht in 50 Minuten.
Alter Falter, dann bist du ja da so richtig durchtrainiert. Was vermisst du an Deutschland eigentlich am meisten? Du hast gesagt, du bestellst dir ganz viel von der Gig Economy, aber was geht dir hier im Silicon Valley am meisten ab? Ist es das gute deutsche Brot?
Auf jeden Fall liebe ich das gute deutsche Brot. Dresdner Christstollen kann man glücklicherweise mittlerweile auch auf Amazon bestellen. Dr. Quent, Dresdner Christstollen. Es ist natürlich schon so, dass in Deutschland die Infrastruktur an vielen Stellen besser ist. Der Public Transport ist besser, also öffentlicher Personennahverkehr. Das Internet nicht unbedingt immer. Es war in Meseberg vor einer Weile und gab es an vielen Stellen gar kein Internet auf dem Weg von Berlin nach Meseberg. Aber meine Familie natürlich, einige Freunde und man fühlt schon so an vielen Stellen, dass wenn man nicht nur arbeiten wollte, ist Deutschland sehr entspannt. Und also man kommt so gerade im Sommer in Berlin und es fühlt sich entspannter an als in den USA an vielen Stellen. Vielleicht nicht ganz so entspannt wie eine griechische Insel, aber auch nicht ganz so stressig. Aber meistens bin ich eigentlich sehr motiviert daran, sehr hart zu arbeiten und brauche nicht so viel extra Entspannung.
Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch noch ein exotisches Hobby, Hanggliding. Also du stürzt dich da von Bergen. Ist das jetzt mit der immer höheren Finanzierung, ist dir das von deinen Investoren noch gestattet oder machst du das jetzt weniger oft?
Ich mache es auf jeden Fall weniger oft. Ich habe momentan das Gefühl, dieses Jahr und die nächsten paar Jahre ist ein Zeitfenster, wo man ähnlich wie in der Physik, wo viele Experten und Forscher arbeiten konnten daran und die ganz fundamentalen physikalischen Gesetze entdecken konnten. So ähnlich sind wir momentan in der Zeit der KI, wo man als noch einzelner Mensch die Möglichkeit hat, wirklich grundlegend die Menschheit voranzubringen, Teile und Grundbausteine der Superintelligenz zu entwickeln, das Leben und die Arbeit komplett zu verändern. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt Paramotor fliege, meine Zeit verschwende fast und ich jetzt eigentlich nur noch arbeiten muss momentan. Also ich bin momentan sehr, sehr tief. Ich hatte so eine Phase vor ein paar Jahren, wo ich wirklich versucht habe, alle paar Wochenenden mal zu fliegen. Und momentan bin ich nur voll auf die Arbeit konzentriert. Gerade U.com, da passiert momentan so viel. Wir haben riesig große Kunden. Das fühlt sich sehr, sehr bedeutsam an. Und mein Fonds geht's auch gut, hat sehr, sehr gute Investitionen. Und es kommt immer mehr interessante Biologie und Healthcare-Technologie auch in unseren Fonds rein. Und jetzt ist momentan, ich schreibe noch ein Buch über KI und Wissenschaft. Da werde ich auch an dem Falling Wall Summit in ein, zwei Wochen in Deutschland drüber reden, ein bisschen in der Keynote. Es ist einfach momentan die Zeit, an Superintelligenz zu arbeiten.
Also da ist sehr viel Luft noch drin beim Thema KI und dort vollzieht sich gerade eine Revolution. Richard Socher, unser deutsches KI-Genie im Silicon Valley. Danke für deine Zeit, dass du heute beim Valley Talk mit dabei warst. Und in zwei Wochen gibt es uns dann wieder und diesmal dann hoffentlich mit Professor